Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Hallo.
Grüß Gott aus Mainz.
Am Handy oder am Rechner stellen wir im Internet Fragen nach Lust und Laune und bekommen Antworten. Chatbots wie ChatGPT, Google Gemini oder Perplexity AI sollen mit künstlicher Intelligenz stetig dazulernen und sie werden von immer mehr Menschen genutzt, privat, in Schule und Beruf. Ein Beispiel dafür, wie künstliche Intelligenz immer stärker unser Leben prägt. Als Assistent, als Partner, als Seelsorger. Wo ist KI in unserem Leben? Wie entwickelt sie sich weiter? Und was ist davon zu halten? Darüber forscht die Professorin Jessica Hesen. Sie ist Philosophin und Medienethikerin an der Universität Tübingen. Hallo, Frau Hesen.
Hallo zusammen.
Frau Hesen ist uns aus Tübingen zugeschaltet. Bischof Kohlgraf sitzt mir gegenüber. Wann haben Sie, Bischof Kohlgraf, zuletzt einen Chatbot wie ChatGPT benutzt?
In der Vorbereitung der Osterpredigt dachte ich, gibst du mal das Stichwort ein, schreib mir eine Predigt über Maria Magdalena. Und dann kam eine für die Menschen erfreulich kurze Predigt zustande, eine halbe Seite. Das heißt, die wäre in 3 Minuten erledigt gewesen. Aber es war nicht wirklich überzeugend. Es war alles richtig, aber nichtssagend. Und da habe ich gedacht, ich mach's lieber doch selber.
Der Bischof klingt nicht sehr überzeugt. Und doch, Frau Hesen, ist es aus Ihrer Sicht ein Trend? Man richtet künstliche Intelligenz so für sich ein, dass man zum Beispiel einen KI-Assistenten hat?
Ja, das ist ein ganz starker Trend. Also nicht nur einer, der immer mehr von den Nutzerinnen und Nutzern angenommen wird, sondern der vor allen Dingen von der Tech-Industrie ganz stark gefördert wird. Also das ist das große nächste Ding, das kommt, dass wir alle ein KI-Assistenzsystem quasi mit uns führen und das überall implementiert ist, in unseren sozialen Medien zum Beispiel, dann aber natürlich auch in den Suchmaschinen, die wir benutzen. Also wir werden der KI nicht mehr entgehen können.
Empfehlen Sie das auch, sich eine ständige Begleitung, so einen KI-Assistenten aufzubauen, oder geben wir damit unser Recht auf Selbstbestimmung ab?
Naja, das ist halt so eine Sache. Manche würden sagen, das ist einfach Teil ihrer Selbstbestimmung, dass sie jetzt die neueste Technologie benutzen wollen, um gut an Wissen dran zu kommen, um sich leichter einen Urlaub buchen zu können. Und andere würden halt sagen, das möchte ich nicht, weil eben auch meine Daten verloren gehen können, weil die KI genau weiß, also die KI in Anführungsstrichen, was ich mache, dass es nochmal weitergegeben wird, eben auch in Bezug auf die Daten, an die Tech-Industrie und so weiter. Also das sind ganz unterschiedliche Begriffe von Selbstbestimmung, die da im Raum stehen. Und letztendlich müssen wir halt selber entscheiden, was uns wichtiger ist. Also einfach und bequem durch den digitalen Raum uns zu bewegen oder tatsächlich nochmal auf sowas zu schauen wie Datensouveränität, Selbstbestimmung eben auch in Bezug auf informationelle Selbstbestimmung.
Es gibt ja Anbieter, die damit werben, dass sie einen strengeren Datenschutz haben. Aus Ihrer Sicht eine gute Möglichkeit?
Naja, es gibt immer mal wieder bessere und schlechtere Anbieter, aber selbst bei den besseren Anbietern ist es natürlich schon so, dass ich einen Großteil meiner, sagen wir mal, Lebenswirklichkeit entäußere, nachvollziehbar mache und meine Daten natürlich auch diesem System zur Verfügung stelle. Also ich kann das natürlich schon abstellen zum Teil, dass meine Daten benutzt werden oder die werden dann eben auf Servern gehostet, die eben nicht in den USA sind, sondern eben in Europa. Aber letztendlich biete ich natürlich immer viel bessere Gelegenheiten, viel über mich zu erfahren, wenn ich so ein KI-Assistenzsystem benutze.
Ich glaube, ich bin in dieser Frage Dinosaurier, deswegen diskutieren hier wirklich die zwei Gegensätze, Sie als Expertin und ich als Freizeitbenutzer. Aber ich glaube, das Netz weiß so viel über mich, dass ich manchmal erstaunt bin, was ich zugeschickt bekomme an Informationen oder an Werbung. Das sind ja alle schon Signale, dass da Dinge über mich bekannt sind, wo auch immer, die mir zunächst mal keine Sorgen machen, aber wo natürlich deutlich wird, ich habe meine Privatsphäre längst aufgegeben.
Ja, also so wie Ihnen geht es einfach vielen, die haben schon ein bisschen resigniert, also eben nach dem Motto, es ist eh schon alles über mich bekannt. Die KI-Systeme gehen aber oft noch mal viel weiter. Also das sind ja persönliche Assistenzsysteme, die dann sogar alles, was sie sagen oder alles, was sie sehen, auch mit aufzeichnen. Also ihre gesamte private Korrespondenz zum Beispiel, also die Korrespondenz über E-Mails, über soziale Medien, WhatsApp und so weiter, das können solche Systeme, die können das alles zusammenführen und auswerten. Das können natürlich auch, wenn sie sich anstrengen, die großen, ja, Netzbetreiber und so weiter, also Plattformbetreiber, aber in der Form, dass es so kondensiert stattfindet und ganz genau auf sie bezogen und dass man das auch nochmal mit ihren Namen identifizieren kann und so weiter, das ist jetzt nochmal ein Schritt weiter.
Bischof Kohlgraf, in einem Artikel für Manager heißt es zur KI-Assistenz, ich zitiere, ein Mitarbeiter, der Ihnen viel Arbeit abnimmt, immer Zeit hat, keine Forderungen stellt und auch noch gut gelaunt ist. Klingt verlockend, aber müsste man nicht auch über die ethische Problematik sprechen, die darin steckt?
Natürlich. Also wenn ich höre, was Frau Professorin Hesen eben gesagt hat, macht mir das insofern Sorge, weil etwa in meiner Tätigkeit wir ja nicht nur an frommen Texten schreiben, sondern hier gehen so viele auch, sage ich mal, datenschutzrelevante Themen über den Tisch, dass ich ehrlich gesagt da etwas mehr Sicherheit haben müsste, dass es dann auch wirklich dort bleibt, wo es hingehört, nämlich hier auf dem Schreibtisch. Das wäre eine Frage, die mich dann schon beschäftigt, ob das für mich in dieser Form ein attraktives Angebot wäre. Und zusätzlich bin ich sowieso immer von gut gelaunten Mitarbeitenden umgeben, deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen, dafür brauche ich jetzt keine KI.
Naja, ich sträube mich immer so ein bisschen von KI im Allgemeinen zu reden. Also das ist schwer, also weil es geht natürlich immer um die unterschiedlichen Anwendungen. Es gibt ja nicht die KI an sich. Ich glaube, das ist auch oft so ein bisschen, sagen wir mal, ein Mythos. Also als ob das so eine Art Gestalt wäre, die man so ansprechen könnte, die dann alles kann. Es gibt immer bestimmte Anwendungen, die von Menschen zu bestimmten Zwecken hergestellt wurden. Wir halten uns natürlich alle in unserem täglichen Leben, sagen wir mal, in digitalen Welten auf und benutzen Dienste, auf die wir als Individuen kaum noch Einfluss haben. Wir können es aber schon entscheiden, solche Dienste zu wählen, die vielleicht nicht ganz so schlecht sind.
Also Nutzer sind zumindest, wenn man den sozialen Medien trauen darf, sehr begeistert, was ihnen so Chatbots ausspucken sozusagen. Wer mit Chatbots umgeht, liegt leicht der Versuchung, sie auch als Ratgeber, als Seelentröster zu nutzen. Früher hätten Menschen vielleicht jemandem, der Rat braucht, mal gesagt, frag doch mal den Pfarrer. Heute empfiehlt man vielleicht eher, frag doch ChatGPT. Ist das enttäuschend für Sie, Bischof Kohlgraf?
Nein, das ist erstmal nicht enttäuschend, denn unsere seelsorglichen Angebote bleiben natürlich bestehen. Und ich glaube, dass in wirklichen Notsituationen wirklich auch ein Mensch, der gut zuhört, wirklich die entscheidende Person sein kann. Und Technik kann mir vielleicht Ratschläge geben, aber ob ich da wirklich Empathie begegne, wo es ja nicht nur darum geht, ich gehe zum Pfarrer und der sagt mir, was ich jetzt zu tun habe, das ist ja eigentlich ein Zerrbild von Seelsorge, sondern es geht ja darum, im Zuhören, im Gespräch auch Themen zu entwickeln. Das würde ich jetzt auch zum Beispiel auf die Frage jetzt eines Assistenten etwa beziehen. Es mag sein, dass für mich jetzt in meiner bischöflichen Arbeit es sein kann, dass so eine technische Möglichkeit uns hilft, gute Grußworte zu formulieren. Das ist das eine. Das andere ist aber, wenn ich eine Predigt schreibe zum Beispiel, gebe ich ja etwas von mir persönlich auch preis. Ich setze mich mit Dingen auseinander. Ich gebe auch ein Ringen zu erkennen mit einem Thema. Ich setze nicht einfach Lösungen vor. Also das würde ich mir ehrlich gesagt von einem Assistenten auch erhoffen. Und das erlebe ich auch so, dass wir auch mal Themen besprechen, dass wir um Themen ringen, dass wir auch Widersprüche aushalten, dass wir nicht die klare Antwort haben, wo irgendwelche Erkenntnisse aus dem Netz zusammengeschraubt werden und ich am Ende einen flüssigen und in sich stimmigen Text habe, sondern dass auch deutlich wird, da ist an einem Text gearbeitet worden, gerungen worden. Und das würde ich mir dann auch in der Seelsorge eben erhoffen. Es geht bei der Seelsorge ja nicht einfach darum, ich gehe zu einem Seelsorger und der sagt mir genau, was ich tue oder wo die Lösung meines Problems ist. Das ist ein bisschen zu wenig. Ich glaube auch um wirkliche Probleme zu lösen.
Frau Hesen, man müsste ja auch meinen, Menschen vermissen im Kontakt mit einem Chatbot zum Beispiel auch einiges, was sie doch bei Menschen erleben. Doch Studien zeigen, der Mensch vermenschlicht die KI. Das nennt man den sogenannten Eliza-Effekt. Wie kann man dem entgegensteuern?
Naja, vor allen Dingen, indem man immer wieder bewusst macht, zum Beispiel durch Kennzeichnung, dass es sich dabei nicht um einen echten Menschen handelt. Aber die Menschen, die das mögen und die auch aktiv diese KI-Kommunikation suchen, denen macht das gar nichts aus, also dass sie wissen, das ist eine Maschine. Sondern die finden gerade das faszinierend und projizieren dann auch sowas wie eine Seele, Anteilnahme, Anerkennung und so weiter auch in diese, sagen wir mal, Kunstfiguren hinein. Und wenn wir ehrlich sind und dann mal schaut auf den Fernsehkonsum und so weiter, sehen wir sowas ja auch jetzt schon längst. Also es nennt man dann parasoziale Interaktion in der Wissenschaft. Also wir gucken uns ja auch jetzt teilweise Serienstars an und fühlen uns von denen hingezogen oder vermenschlichen dann irgendwelche oder denken, das wären unsere wirklichen Freunde, also irgendwelche Schauspielerinnen und Schauspieler in den USA und so weiter. Also irgendwie haben wir offenbar sowas in uns als Menschen, sowas hineinzuprojizieren und letztendlich auch gerne mit so einem Spiegelbild und mit unseren Projektionen in Kommunikation zu treten. Aber ganz handfest gesagt, es gibt solche Kennzeichnungspflichten inzwischen auch, die sind rechtlich festgelegt. Aber ich glaube sogar, dass den meisten Menschen egal ist, ob das jetzt eine KI ist oder nicht, sondern die suchen halt eine Form von Interaktion. Und in dieser Interaktion fühlen sie sich wohl, eben wohler als in der Interaktion mit echten Menschen. Und das ist dann fast wie so eine Art Spiel, dass sie dann eben gerne eingehen. Das Problem ist nur, ob sie dann irgendwann nochmal erkennen können, dass es jetzt wirklich, sagen wir mal, eine Fiktion ist oder ob sie wirklich, wirklich glauben, das ist jetzt ein Mensch und der KI dann auch so eine Art Seele zu schreiben. Das ist ja fast dann ein bisschen pathologisch, kann man sagen.
Bischof Kohlgraf, die Kirchen könnten das Vertrauen doch nutzen, was Menschen in eine KI stecken. In einer Kapelle in Luzern konnten Menschen mit einem KI-Jesus ins Gespräch kommen, in einem Beichtstuhl. Durch das Gitter sah man einen sprechenden Mann mit längerem braunen Haar und Bart, der in 100 Sprachen Fragen beantwortete. Die Organisatoren dieses Kunstprojekts sagten, dass etwa 60% der befragten Besuchenden das Gespräch spirituell anregten. Fanden. Finden wir einen KI-Jesus bald hier in deutschen Kirchen?
Also in meiner Kathedralkirche sicher nicht. So viel kann ich jetzt schon mal verraten. Wir setzen da, glaube ich, eher auf klassische Angebote. Trotzdem will ich das nicht verteufeln. Ich glaube, die Gefahr tatsächlich ist am Ende, dass, ich sag mal, also ich stelle mir jetzt diesen Jesus, diesen Kunst-Jesus vor mit langem Haar. Das ist ja schon ein gewisses Jesus-Klischee, was mir da begegnet. Das finde ich schon schwierig. Irgendwo stand ja mal in der Heiligen Schrift, wir sollen uns auch keine Gottesbilder machen. Natürlich ist Jesus als Mensch auch jemand, der Gott repräsentiert für mich als Glaubender. Aber ich täte mich mit so einem Jesus-Klischee mit langen Haaren und langem Gewand und Jesus-Latschen irgendwo auch ein Stück schwer. Also für mich wäre das kein Angebot, das sage ich sehr deutlich. Weil ich auch ein Stück aushalten will, dass oder muss, dass Gott sich auch eben nicht so ganz plakativ und platt zeigt. Das ist auch eine Frage für meinen Glauben. Das ist aber jetzt mein persönlicher Zugang. Wenn Menschen das als tröstlich empfunden haben, habe ich das nicht zu werten. Aber es wäre für mich nur ein erster Schritt, sich überhaupt nochmal mit der Frage von Gebet, spirituellen Bedürfnissen und so weiter auseinanderzusetzen. Es war ein Versuch, es gab ja auch mal so eine Segensmaschine, das, ich glaube auf dem Kirchentag. Auch damit täte ich mich schwer, weil Segen immer auch und Seelsorge immer was auch mit einer personalen Zuwendung zu tun hat. Ich sage es jetzt mal mit theologischen Begriffen und nicht nur mit einer Stimme, die ich höre oder einer Simulation von Zuwendungen. Mehr ist es ja zunächst mal auch nicht. Und Seelsorge ist mehr. Deswegen würde ich zum Beispiel in Notsituationen wirklich auch mehr auf Angebote der Telefonseelsorge, der Internetseelsorge, die Kirchen ja sehr intensiv ökumenisch anbieten, setzen. Aber ich habe das nicht zu werten. Also was Menschen hilft, ist zunächst mal auch eine gute Möglichkeit, aber wer begleitet sie am Ende? Denn es kann natürlich auch in solchen Konstellationen zu Themen kommen, die vielleicht auch schwierig sind. Ich stelle mir jetzt wirklich vor, jemand kommt da mit Suizidgedanken und wird konfrontiert, aber eben nicht von einem Menschen, der sensibel reagieren kann auf das, was da abgeht, sondern der im Grunde sein gelerntes Programm abspult. Ich halte es auch in dem Punkt für nicht ganz unproblematisch.
Ja, eben ganz vielen würde ich Ihnen da auch recht geben, wobei, glaube ich, diese Darstellung eher so eine Art Werbebild war. Und es ging ja vor allen Dingen um den Chatbot an sich. Und man darf natürlich auch nicht, sagen wir mal, die Kompetenzen der Leute vergessen, die dann diesen KI-Jesus besuchen. Das hat natürlich ein bisschen experimentellen Charakter. Und man muss sich ja auch bewusst machen, also man kann es auch ein bisschen sehen wie ein Buch, das niedrigschwellig oder eben das Neue Testament, das niedrigschwellig zugänglich gemacht wird. Also es wird ja so eine Art religiöses Wissen, Weltwissen, da war ja auch so ein Therapieaspekt drin, der reingefüttert noch in diesen Chatbot. Den kann man sozusagen sich zugänglich machen, diese Inhalte über diese Gesprächssituation. Und die Leute sind dann wahrscheinlich auch gerührt, weil solche, sagen wir mal, bekannten Wahrheiten ausgesprochen werden. Aber genau diesen Aspekt, was Bischof Kohlgraf gerade genannt hat, also was macht man mit ernsthaften Problemen? Wie wird damit umgegangen? Liegen die dann sozusagen da auf dem Server? Behandelt die nochmal jemand? Also das würde ich auch als problematisch ansehen tatsächlich. Und die ganzen anderen Aspekte, die man da sich mit einkauft, dass jemand dann doch vielleicht denkt, das hätte so eine Art göttliche Spiritualität, die KI. Also was macht das mit unserem Technikverständnis? Ne? Man adelt ja eigentlich fast die künstliche Intelligenz, indem man auch noch so tut, als hätte sie irgendwie, könnte sie irgendwelche religiösen Erwartungen erfüllen. Also das würde ich auch sagen, das geht in die falsche Richtung, weil man immer sehen muss, das ist eine Maschine und das hat einfach nichts mit göttlicher Spiritualität zu tun.
Ich habe jetzt keine Ahnung von der Technik, aber irgendjemand muss ja diesen KI-Jesus auch füttern. Das heißt, welches Jesus-Bild will ich auch vermitteln? Irgendwo wurde das ein wenig analysiert, dass dieser Jesus, ich sag mal, sehr woke, sehr weichgespült war. Das ist aber nicht unbedingt der Jesus des Neuen Testaments, das muss man auch mal deutlich sagen, sondern das ist ein bestimmtes modernes, gewünschtes Jesusbild, was dann produziert wird. Aber im Neuen Testament begegnet mir ein widersprüchlicher Jesus, mit dem ich nicht so einfach auf jede meiner Fragen eine passende Antwort finde, sondern der ist auch widerborstig und widerspenstig. Damit muss ich im Glauben auch umgehen. Das ist halt die Frage, wäre für mich auch ein Zeichen einer guten Predigt, da darf sich auch mal jemand ärgern.
KI reicht in vielfältiger Weise immer weiter in unser Leben hinein. Woanders sehen wir, die KI ist Begleiter, sogar Partner fürs Leben und noch erstaunlicher, Partner über den menschlichen Tod hinaus. Der Spiegel berichtet aktuell über einen Fall in den USA. Ein Getöteter trat bei seinem Prozess auf als Avatar. Das Video hatten die Hinterbliebenen mit Hilfe einer KI generiert und es schien, als spräche der Getötete über die Gewalttat und den Täter. Die Worte stammten aber von einem Skript seiner Frau. Frau Hesen, welche Gefahr sehen Sie in einem solchen Einsatz von KI?
Ja, das war jetzt sehr konkret ein Einsatz vor Gericht. Das hat nochmal andere Implikationen, als wenn ich solche, wir sagen Digital Afterlife-Anwendungen eben benutze im Privaten oder auch in der Erinnerungskultur. Also vor Gericht war das jetzt natürlich eine ganz spezifische Konstellation, die ja dann auch den Täter konfrontiert hat und vielen Emotionen geführt hat. Und was wir hier aber sehen, ist vor allen Dingen, dass das natürlich dass die Person, die dargestellt wurde, also ohne die ermordete Person durchgeführt wurde. Das heißt, die Verwandtschaft hat sich letztendlich herausgenommen, diese Person in Anführungsstrichen wieder auferstehen zu lassen, konnte sie dann auch natürlich nicht fragen und hat dann irgendwas konstruiert, was vielleicht dann im Sinne gewesen wäre der verstorbenen Person. Und das sehen wir natürlich auch in Bezug auf die vielen anderen Anwendungen. Also wenn Verstorbene wiederbelebt werden nach ihrem Tod durch künstliche Intelligenz, wie sieht es aus mit dem Willen der Verstorbenen? Dann aber auch die Frage, wie sieht es aus mit der Ruhe der Toten? Also belästigen die uns jetzt immer wieder? Also konfrontieren die uns immer aufs Neue mit sich selbst, mit ihrem Leben? Also da schwingen ganz viele Fragen mit, vor allen Dingen aber nicht nur vor dem Hintergrund mit diesem gerichtlichen Zusammenhang, sondern eben auch in Bezug darauf, ob wir sowas in unseren eigenen vier Wänden letztendlich benutzen möchten.
Einen Partner zu haben über den Tod hinaus, mithilfe dieses Digital Afterlife, Sie haben den Begriff eben schon genannt, das ist eines Ihrer Forschungsgebiete auf den Punkt gebracht. Was ist Digital Afterlife? In welche Richtung geht das?
Das bedeutet, dass man Daten von den Verstorbenen, also Sprachaufnahmen, Videoaufnahmen, aber auch Chatverläufe aus sozialen Medien und so weiter, benutzt man, um letztendlich wieder ein Avatar zu machen oder eben ein Chatbot, also entweder als Videoaufnahme letztendlich oder eben als Chatbot, mit dem ich nur sprechen kann. Dieser Chatbot reproduziert dann genau die Art, wie die Person gewesen ist. Also spricht so, wie die Person gesprochen hat, mit der gleichen Stimme, sieht eben dann auch so aus, kann aus dem Leben berichten, aus der gemeinsamen Vergangenheit mit der Person, mit der sie dann gerade spricht. Also das ist alles möglich. Sie können dann letztendlich, wie wir jetzt hier zusammensitzen in der Videokonferenz, können Sie dann eben auch mit dem verstorbenen Onkel vielleicht ein Gespräch führen. Ja, das ist eine Möglichkeit, die sich ergibt, wenn die Verstorbenen das selber wollen. Also sie können das selber anlegen, schon zu ihren Lebzeiten. Es gibt eben aber auch die Möglichkeit, dass man das nachträglich rekonstruiert auf Basis der Daten, die noch vorliegen von den Verstorbenen.
Bischof Kulgraf, ist das aus Ihrer Sicht tröstlich, dieser Versuch, einen Menschen auf diese Weise sozusagen weiterleben zu lassen?
Wie Menschen trauern, ist zunächst mal auch ihre ganz persönliche Angelegenheit. Das möchte ich zunächst mal vorausschicken. Allerdings aus allem, was ich so aus Trauerarbeit weiß, ich habe ja doch lange in der Pastoraltheologie auch Vorlesungen etwa auch über Trauerpastoral und Trauerseelsorge gehalten. Und durchläuft Trauer ja verschiedene Phasen, bis hin auch zu einer Phase, wirklich abgeben zu können, um auch ein eigenständiges und vielleicht auch neues Leben, einen neuen Beginn zu setzen. Ich meine, auch in der Partnerschaft, in der Ehe heißt es dann auch ja bei der Eheschließung so, bis der Tod euch scheidet. Das heißt, Menschen suchen ja manchmal auch dann eine Chance und nach einem Trauerprozess auch neue Anfänge zu setzen. In neuen Freundschaften, neuen Beziehungen. Und ich würde sagen, für mich hat es auch problematische Seiten.
Frau Hesen, könnten Sie sich das vorstellen für sich selbst?
Ich kann mir das für mich selber überhaupt nicht vorstellen. Also ich würde auch mir wünschen, dass meine Verwandten, meine Familie, Freunde und Freundinnen es anerkennen, dass ich verstorben bin, wenn es dann mal soweit ist. Aber ich bin auch der Auffassung, also Trauern ist ein sehr, sehr persönlicher Prozess. Und wenn manche Leute darin einen Trost finden, wer bin ich, das zu beurteilen? Wir sehen aber auch, das haben wir in unserem Forschungsprojekt gesehen, genau was Herr Bischof Kohlgraf gerade genannt hat. Also viele Expertinnen und Experten sagen, man kann wahrscheinlich nicht abschließen. Und da muss ich auch sagen, was wir selber auch gesehen haben in unserem Projekt. Das Problem ist natürlich, dass diese Avatare letztendlich immer wieder die gleichen Sachen erzählen. Also natürlich kann man die, sagen wir mal, öffnen für eine allgemeine KI-Anwendung. Sie können neue Inhalte dazu erfinden und so weiter. Aber die Avatare, die von Verstorbenen, sagen wir mal, autorisiert sind und vorher hergestellt wurden, die beruhen auf einem bestimmten Fragen- und Antworten-Set. Und die Geschichten, die dann der Avatar erzählt, die kann man vielleicht irgendwann nicht mehr hören. Und die überlagern dann eventuell auch meine eigene Erinnerung, meine eigenen Geschichten. Und das, was ich in Verbindung mit einer verstorbenen Person erinnere, ist vielleicht unmittelbar nach dem Tod etwas anderes als das, was ich nach 3 Jahren erinnere. Und dann habe ich vielleicht trotzdem immer wieder diese Geschichten, die eine ganz starke Suggestionskraft haben, die von einem Avatar gesprochen werden. Und mir wird letztendlich meine Autonomie auch genommen im Trauerprozess. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wann stelle ich den ab? Darf ich das überhaupt? Was sagen die anderen Verwandten? Also solche Geschichten, es gibt wahnsinnig viele ethisch problematische Herausforderungen, also im Zusammenhang mit diesen Avataren von Verstorbenen.
Denke mir auch, also meine Mutter ist jetzt vor 39 Jahren verstorben. Damals gab es die Möglichkeiten nicht. Aber ich stelle mir jetzt vor, ich hätte immer noch nach 39 Jahren Kontakt mit meiner Mutter und würde mit ihr immer noch dieselben Gespräche führen und wäre immer noch der kleine Peter. Auch das hätte für mich eine etwas problematische Bedeutung. Also, und dann die Mutter abzustellen, also so den Gedanken möchte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Das hat auch ein bisschen was fast schon Komisches, Skurriles.
Ja, aber Sie können auch jetzt schon, wenn Sie noch Bilder haben von Ihrer Mutter, können Sie durch KI die auch ganz einfach bewegen lassen. Also so, dass sich nur ein kleines Lächeln ergibt auf dem Bild Ihrer Mutter mit so Mini-Videos. Und es gibt wirklich neue Möglichkeiten durch KI, wie man so ganz konventionell auch solche Bilder dann zum Leben bringen kann. Und das ist vielleicht schon für manche Leute ja auch rührend zu sehen, also wie, dass sich das Bild dann nochmal so verändert und nochmal ein bisschen stärkeren Bezug dazu zu bekommen.
Würden Sie vielleicht sogar den Kirchen empfehlen, solche Trauerräume anzubieten?
Ich würde den Kirchen empfehlen, sich auf alle Fälle mit diesen Möglichkeiten auseinanderzusetzen und die eben auch zu kennen, sodass man Beratungsangebote machen kann. Weil es wird auf alle Fälle so sein, dass immer mehr Trauernde mit diesen Ideen, sagen wir mal, aufschlagen, auch in den Gemeinden und gerne darüber sprechen möchten. Und es wird immer mehr Werbung geben in Zukunft für solche Angebote nach dem Motto, schau mal, es gibt jetzt schon so viele Daten von deiner Liebsten und willst du da nicht nochmal was mitmachen? Willst du die wirklich einfach alle so löschen? Und also da wird einiges kommen, weil man damit Geld verdienen kann und dann sollten die Kirchen auch darauf reagieren können und die Leute nicht alleine lassen, weil als Trauernde ist man mitten in einer vulnerablen Situation und will erstmal gar nichts abgeben von den Verstorbenen, auch nicht die Daten. Und ja, wenn jemand die Daten nutzen will, dann wird es dazu auch die entsprechenden Angebote und die entsprechende Werbung geben.
Interessanterweise hat ja der neue Papst Leo gerade dieses Thema auch der KI in einer seiner ersten Ansprachen als eines der großen Zukunftsthemen auch für Kirche benannt. Ich halte das für sehr wichtig. Klar hat er nicht in einer Predigt alle Lösungen vorgegeben, aber dass er das Thema auch setzt, das geht so in die Richtung, ich glaube auch in anderen Seelsorgsfeldern, wo das eine Rolle spielen kann und wird.
Nun könnte man sich ja vorstellen, wenn die künstliche Intelligenz immer mehr dazulernt, sich immer weiterentwickelt, könnte die künstliche Intelligenz so stark werden, dass die Menschen sie nicht mehr abschalten können, Frau Hesen?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also eine KI, die als System irgendwo verbaut ist, sagen wir mal zum Beispiel im Börsenhandel und so weiter. Ja, also da gibt es ja autonom agierende KI-Systeme, die dann eben auch im Handel mitmischen und so weiter. Und sowas muss ich natürlich immer ausschalten und regulieren können. Das Ganze ist dann auch nach bestimmten Standards überhaupt verbaut worden, weil das eben auch Hochrisikoanwendungen sind. Wovon wir aber, glaube ich, auch sprechen, ist so diese Vorstellung von der KI, die nennt man dann Artificial General Intelligence, also oder Superintelligenz, AGI, die sich selber Zwecke setzen kann und uns Menschen übertrumpft und letztendlich uns versucht, sogar vielleicht auszuschalten. Also das sagen ja manche so als Unheilsvision. Und da ist meine Auffassung, ich bin ja selber nicht Informatikerin, aber diese Auffassung teile ich auch mit, sagen wir mal, echten Expertinnen und Experten in der Informatik, dass das nicht möglich ist. Also, dass es gar nicht möglich ist, dass eine KI, sagen wir mal, domänenübergreifend dann in allen Bereichen ihre unterschiedlichen Kompetenzen ansetzt und dass sie sich selber Zwecke setzt. Warum sollte sie sich Zwecke setzen? Also, sie hat ja überhaupt keinen Willen. Also, sie hat keinen Körper. Also, das ist einfach alles auch philosophisch betrachtet höchst fragwürdig. Wir sehen aber, dass mit sowas Angst gemacht wird. Zum Beispiel gerade auch von Sam Altman, dem Gründer von oder einem der bedeutenden Macher, sagen wir mal, von ChatGPT. Und das ist etwas, vor dem wir uns schützen müssen. Wir müssen immer wieder uns deutlich machen, dass KI für bestimmte Zwecken von Menschen für Menschen gemacht wird und nach deren Motivationen fragen und nicht danach fragen, ob wir jetzt die superböse Superintelligenz haben, die uns eben alle ausschalten möchte.
Wenn Sie jetzt forschen, in welche Richtung die KI weitergeht, wandert Ihr Blick sicher auch oft nach Asien. Was sind Entwicklungen, die Ihnen Sorgen bereiten, wo Macht missbraucht wird?
Naja, wir haben natürlich diese riesige Deepfake-Problematik, also letztendlich KI-generierte Medieninhalte, nennt man ja auch synthetische Medien, also Bilder, Videos, Audioinhalte, Texte und so weiter, die durch KI generiert sind. Und da sehe ich ein großes Problem drin, also jetzt nicht nur in Bezug auf Missbrauch, sondern indem sie einfach nur gebraucht werden und wir gar nicht mehr wissen, was sind jetzt verifizierte Inhalte, was sind von Menschen erstellte Inhalte, was sind echte Bilder, unechte Bilder und wir dann das Vertrauen verlieren in die öffentliche Kommunikation. Und die öffentliche Kommunikation ist, sagen wir mal, die Keimzelle der Demokratie, wo wir uns verständigen über das, was uns wichtig ist, welche Wege wir gehen wollen als Gesellschaft und so weiter, woran wir glauben letztendlich, ne? Also welche Geltungsansprüche wir auch verfolgen wollen. Und das sehe ich bedroht, nicht nur in Asien, sondern natürlich auch in unserer Hemisphäre. Das ist eine große Sache. Und klar, und in Bezug in den asiatischen Ländern sehen wir mehr und mehr eben auch, einen sehr einfachen Gebrauch eben von solchen Chatbots, von Verstorbenen eben auch. Oder da werden auch Politiker wiederbelebt als Chatbots, die dann auch mitmischen im Wahlkampf und so weiter. Also da hat man dann auch nochmal weniger Regulierung als jetzt in Europa. Aber übrigens auch genauso wenig Regulierung wie inzwischen in den USA. Ja, da hat man die KI-Regulierung ja gerade vollkommen abgeschafft.
Und haben wir hier in der EU aus Ihrer Sicht dann die Rahmenbedingungen gesetzt, die uns davor schützen?
Na, wir haben gute Rahmenbedingungen gesetzt. Wie man die ausfüllt, wird man sehen jetzt in den letzten Jahren. Das ist ziemlich schwierig, aber die schon angesprochenen KI-Kennzeichnungspflichten gehören ja dazu und dann eben dieser risikobasierte Ansatz in Bezug auf künstliche Intelligenz, die zum Beispiel Social Scoring ausschließen, also die Bewertung von Menschen durch KI oder die Zusammenführung aller Daten, die man finden kann über Menschen oder eben diese biometrische Fernidentifizierung, also intelligente Kameraüberwachung letztendlich im öffentlichen Raum. Solche Dinge sind ja zum Beispiel verboten. Und andere sind als Hochrisikobereiche klassifiziert, wie zum Beispiel der Bildungsbereich oder Jobsuche und so weiter. Also das sind gute Gebiete, die da identifiziert wurden, wo man gesagt hat, da müssen wir besonders hinschauen und da wollen wir eben die Kontrolle behalten über die KI-Anwendung, auch für die Anbieter aus Asien und den USA.
Bischof Kohlgraf, das ist das Politische. Wenn man jetzt sich die Kirchen anschaut, wo bleiben die Kirchen? Kann es dann sein, dass die Kirchen als Ansprechpartner in Bezug auf KI nicht da sind, nicht ernst genommen werden?
Das kann schon sein. Und das ist vielleicht auch im Augenblick so, dass das für viele Menschen, also dass dieses Thema nicht mit den Kirchen verbunden wird. Trotzdem glaube ich, gibt es auch schon erste gute Stellungnahmen, auch der Kirche, die genau auch auf das hinweisen, was wir jetzt hier auch diskutieren, also nicht nur der Vatikan, sondern auch katholische Ethiker und so weiter haben sich zu diesen Themen gemeldet. Die seelsorglichen Chancen, und ich glaube, es geht ja nicht nur darum, jetzt vor Gefahren zu warnen. Wir haben über viele Gefahren gesprochen oder problematische Seiten, aber es geht ja auch darum, die Chancen zu nutzen. Und da ist jetzt Kirche vielleicht nicht die schnellste aller Institutionen, aber ich war lange im Schuldienst. Also Schule hat auch in vielen Bereichen erst in der Corona-Krise auf manche digitalen Herausforderungen reagiert. Also da sind wir jetzt auch nicht die einzige Institution, glaube ich, die so langsam versteht, wie sich da Gesellschaft insgesamt aufgrund von Digitalisierung und KI auch verändert und was das mit dem Menschenbild macht, was das mit dem Miteinander macht. Sie, Frau Professorin Hesen, haben ja auch viele Dinge benannt. Das ist uns, glaube ich, noch nicht klar in vielen Bereichen und da ist die Kirche nicht allein.
Frau Hesen, wenn Sie jetzt 3 Wünsche frei hätten in Bezug auf die Kirchen, was würden Sie sich wünschen, Ihre Top 3?
Tatsächlich das Thema aufzunehmen und aktiv zu bearbeiten, dann vor allen Dingen auf menschliche Gemeinschaft zu setzen und auch immer wieder zu zeigen, was eigentlich menschliche Gemeinschaft ausmacht, im Gegensatz zu eben, sagen wir mal, Gemeinschaft, die nur über Medien konstruiert ist. Und tatsächlich nochmal weiter, sagen wir mal, sich auch um die Medienethik zu kümmern, weil was ich beobachte ist, dass tatsächlich die Kirchen da immer eigentlich vorne weg waren. Ich würde das gar nicht negativ bewerten und sagen jetzt, die Kirchen sind jetzt vielleicht so verstaubt, dass sie mit sowas nichts zu tun haben, sondern tatsächlich ist es so, dass die Kirchen sich eigentlich immer schon darum gekümmert haben, wie sieht es aus mit Medien, mit Öffentlichkeit, also mehr als staatliche Träger zum Beispiel. Und KI muss eben auch als Medium betrachtet werden dafür, wie wir miteinander uns verständigen, wie wir in Kommunikation treten und wie man das Ganze dann wertvoll gestalten kann für die Gemeinschaft.
In einem Artikel habe ich gelesen, Theologie der KI ist oft noch veraltet. Das heißt also, wir müssen nachziehen.
Das war unser Podcast Lebensfragen. Frau Professorin Hesen, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Danke auch von mir und an Frau Schneider.
Besten Dank auch Ihnen, Bischof Peter Kohlgraf. Vielen herzlichen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielleicht haben Sie Lust auf unsere weiteren Folgen. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bis bald.
Das war Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.